Das gab ja eine Studie, die sich mal angeschaut hat, welche Farben so favorisiert werden. Europäerinnen wurden da ja befragt und da ist Blau die Nummer eins unter den Farben, also die Lieblingsfarbe der meisten Menschen. Was glauben Sie denn, woran das liegen könnte?
Darüber kann man natürlich nur spekulieren. Ich gehöre übrigens auch zu den Liebhaberinnen der Farbe Blau. Also ich denke einfach, Blau ist eine Farbe, die unheimliche positive Ausstrahlung hat, nicht? Blau steht für Hoffnung, für Treue, es steht für Frische, für Spontanität, für Esprit. Also eine Farbe, die man doch gemeinhin mit positiven Dingen in Verbindung bringt. Und das könnte sozusagen ein Ausschlag sein, dass Milliarden von Menschen, man spricht ja von Milliarden von Menschen rund um den Erdball, die Blau favorisieren.
Gerade ging es ja darum, dass Blau so viele positive Assoziationen hat und ja dann so als vielleicht auch beruhigende Farbe wahrgenommen wird. Was ich interessant finde, ist, dass sich in den letzten Jahren ja die AfD und auch die Partei, die dann Frauke Petri gegründet hat, die Farbe Blau als ja ihre Farbe ausgesucht haben. Was ist denn Ihre Vermutung? Warum haben Sie diese Farbe ausgewählt?
Also ich denke auch, weil Blau diese Botschaft springt, es handelt sich um was Seriöses, es handelt sich um was Solides, etwas Beruhigendes. Wie gesagt, diese Vorliebe geht ja schon auch ins Mittelalter zurück, die ganzen heraldischen Farben. Da merkt man auch, es ist eine starke Vorliebe für die Farbe Blau. Ja, und das hat ja auch Parteien schon vor der AfD und vor Frau Petri gegeben, die Blau zu ihrer Farbe erkoren hatten. Die FDP schmückte sich lange mit Blau. Und wenn sie sonst mal mit wachen Augen durch das Land gehen. Also die Banken bevorzugen Blau, wenn sie an die Deutsche Bank denken. Nicht? IKEA hat Blau. Nicht? Also es sind unheimlich viele Unternehmen, Verbände, Parteien, die sich mit Blau schmücken, vermutlich, weil das wirklich ausdrückt. Also wer blau ist, ist seriös, der hat was zu sagen. Ja, ich denke, dass das damit zusammenhängt.
Blau ist das Meer, blau ist der Himmel. Wenn wir darüber nachdenken, wie blau uns da umgibt, welche Rolle spielt denn das Blau in der Natur?
Ja, also es gibt erstaunlich viele blaue Pflanzen und blaue Tiere. Der Flachs blüht blau, woraus ja das Leinen entsteht. Der Lavendel ist blau. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein Argument, dass diese Farbe so im Rennen ist, weil sie eine unheimliche Bandbreite hat, nicht? Also von Taubenblau bis Petrolblau bis Himmelblau, also unheimliche viele Schattierungen, wo uns eben diese Farbe entgegenkommt.
Blau wird ja manchmal auch als junge Farbe bezeichnet. Das bezieht sich natürlich nicht auf die Natur, in der es Blau wohl schon immer gibt, sondern eher auf die menschliche Nutzung der Farben. Wie ist denn diese Geschichte da von der Nutzung von Blau?
Ja, also das ist wirklich interessant. Also wir kennen ja beispielsweise Weiß, Rot und Schwarz. Diese drei Farben sind uns aus dem Neolithikum bereits bekannt, aus neolithischen Pfalzmalereien. Und Blau, zumindest im westlichen Kulturkreis, erblickt eigentlich recht spät das Licht. Also noch bis 1000 nach Christus ist Blau im europäischen Raum eine weithin unbekannte Farbe. Das ändert sich dann wirklich erst im 12. Jahrhundert mit dem Marienkult, nicht? Als man die Jungfrau Maria mit dem blauen Mantel schmückt. Und da beginnt sozusagen Blau auch zur göttlichen, zur präsenten Farbe zu werden. Das setzt sich dann fort, dass der französische König, der sich ja als Weltenherrscher fühlt, Blau zu seiner Lieblingsfarbe erklärt, was wiederum eine blaue Welle in der Kleidermode ausübt, nicht? Aber wie gesagt, Blau ist eine junge Farbe, umso erstaunlicher ist die Präsenz und es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel, die Blau seit dem 12. Jahrhundert durchgemacht hat.
Können Sie vielleicht noch ein Beispiel nennen zu ja, der Geschichte von Blau in ja, anderen Ecken der Welt, wo das vielleicht auch ganz andere Konnotationen hat?
Wir wissen schon, dass das im alten Ägypten, also 2600 vor Christus, gibt es da schon Belege, dass Blau in der ägyptischen Kunst, in der ägyptischen Gesellschaft auftaucht, nicht? Wir wissen im 8. Jahrhundert, dass die Mauren die ersten bunt bemalten und glasierten Keramikfliesen auf die iberische Halbinsel bringen. Also die berühmten Azulejos, die man heute ja noch in vielen portugiesischen Städten bewundern kann. Nicht zu vergessen in China, wo dann um die Mitte des 13. Jahrhunderts ja die Porzellanherstellung beginnt, wo eben Kobaltblau verwendet wird und dieses blau-weiße Porzellan dann ja von China ausgehend seinen Sieges Durchzug um die Welt antritt und dann sozusagen auch durch die Kolonialisierung, durch die Entwicklung der Seefahrt eben dann auch nach Europa kommt, dort aufgegriffen wird. Es sind dann ja auch Statusgüter gewesen, nicht? Mit Blau verbindet sich natürlich dann auch immer so eine Assoziation von Luxus, von Kostbarkeit, von Status.
Weil es eben auch eine sehr teure Farbe war in der Herstellung ganz lange. Ja, ein weiteres Statussymbol gewisserweise, das mit Blau verbunden ist, ist, dass der Blaudruck jetzt UNESCO geadelt wurde. Was ja. Zeichnet denn diese spezielle Technik für die UNESCO als Welterbe aus?
In der Tat ist es schon was Bemerkenswertes, dass es jetzt diesen Status hat. Es ist ja mittlerweile auch ein aussterbendes Handwerk. Also man gibt, ich glaube, in Deutschland gibt es wohl hochgerechnet vielleicht 10, 12 Werkstätten, die noch Blaudruck herstellen. Ja, und das ist ja auch das Anliegen von der UNESCO gewesen, also solche Handwerkszweige eigentlich wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Vielleicht könnten Sie doch noch mal so ein bisschen die Technik erklären, damit man sich was genauer darunter vorstellen kann.
Es ist ja zuerst mit dem Färberwald gefärbt worden, also einer gelbblühenden Pflanze, wo man sich natürlich fragt, wie kriegt eine gelbblühende Pflanze das Blau hin? Das hängt damit zusammen, der Färberwald Indica enthält. Das ist eine Verbindung, woraus durch Gärung und Oxidation der blaue Farbstoff entsteht, nicht? Und wenn Sie dann erstmal Stoffe blau färben, dann haben Sie erst, sind sie gelb, dann sind sie grün und sind sie plötzlich blau. Das ist eben durch diese Oxidation. Dadurch kommt ja auch das Sprichwort zustande, das blaue Wunder erleben, ja? Also ein bisschen Magie war immer im Spiel, bis hin, dass natürlich jeder Blaufärber auch seine eigene Rezeptur hatte, die er sehr gehütet hat, die er möglichst nur an Vertraute weitergegeben hat. Und da können wir beispielsweise in der Ausstellung auch so ein Färberrezept mal präsentieren, wo man eben sehen kann, was alles in so ein Färbebad kommt. Das ist ja sozusagen erstmal das normale Blaufärben gewesen. Und der Blaudruck, das ist ja dann diese Veredelung des Stoffes, dass man einen Musterdruck macht, wodurch ja eben auch möglich war, dass eben auch die unteren Volksschichten plötzlich gemusterte Stoffe tragen konnten. Das war ja etwas, wir haben ja bis zur Französischen Revolution ja ganz strenge Kleidervorschriften, ja, wo dann auch kostbar gefärbte Stoffe, kostbar gemusterte Stoffe ja im Grunde genommen der herrschenden Klasse, der begüterten Klasse jetzt zugebilligt war. Und der Blaudruck ist auch ein bisschen, der sozusagen diese Dinge egalisiert. Also er hat auch eine soziale Komponente, ja. Und wie gesagt, wird ja auch sehr oft mit Volkskunst assoziiert, was natürlich so auch nicht ganz stimmt. Und das versuchen wir in der Ausstellung auch ein bisschen zu korrigieren.
Interessant ist ja auch diese Formulierung blau machen, die ja auch aus dem Färberkontext stammt.
Ja, ganz genau. Also wenn dann, das war ja da sozusagen dieser blaue Montag dann, ne? Also das Färbebad musste dann ja auch eine gewisse Zeit ruhen, stehen bleiben. Also man brauchte eine Pause dazwischen und da ist sozusagen dann dieser Begriff hat sich dann eben herausgebildet, der heute natürlich in anderen zusammen. Blau machen hat ja heute eigentlich eher einen negativen Eindruck, dass man keine Lust zur Arbeit hat. Aber im historischen Kontext gab es eben diesen ökonomischen Hintergrund.
Mir ist da auch die Anekdote bekannt, dass die Färberinnen und Färber, weil so viel Harnstoff zum Blau produzieren benötigt war, dass die dann ganz viel Bier trinken mussten und deshalb blau waren.
Das sind so die schönen Schnärzchen, können stimmen, müssen nicht. Es klingt auf jeden Fall gut und schlüssig. Wie gesagt, in früheren Zeiten wurde sehr, sehr viel Bier getrunken, viel Alkohol konsumiert. Könnte ich mir schon vorstellen. Und Färben, das war ja wirklich auch eine recht unappetitliche Angelegenheit. Sie haben es ja erwähnt, nicht? Es stank zum Himmel, das kommt ja auch aus dieser Umgebung, nicht? Das wird natürlich, als der Indigo dann kommt, nicht? Dann ist natürlich einfacheres Färben, geruchloseres Färben dann möglich. Aber Färben mit Weit, das war schon eine ziemlich schmutzige, eine ziemlich unangenehme Geschichte, das muss man schon sagen.
Vielleicht nochmal abschließend ein Blick auf die Ausstellung, die ja da gerade im Volkskundemuseum in Erfurt stattfindet, Blau und Blaues. Was gibt es denn da zu entdecken?
Wir haben ja uns jetzt unterhalten und schon, glaube ich, einen Eindruck geben können. Also zum Thema Blau, das ist ja schier unerschöpflich. Also da könnte man vermutlich ganze Säle, ganze Bände von Büchern füllen. Also ich habe versucht, also mich in 12 Themenblöcke der Farbe Blau anzunähern. Natur ist ein Beispiel, der Himmel ist blau, wie setzt man das um? Also ich denke, das sind ganz spannende Angebote, die die Besucher bekommen. Und die Ausstellung hat noch eine Besonderheit, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen ist sie mit Stücken aus dem eigenen Fundus besetzt. Also es war so eine doppelte Herausforderung, sich mit dem Thema Blau zu beschäftigen und dann auch mal zu schauen, was gibt denn der Fundus zu der Farbe Blau her. Wir gehen zeitlich eigentlich vom 17. Jahrhundert bis zur Jetztzeit, also da auch einen Bogen zu spannen und die Besucher wirklich auch für das Faszinosum der Farbe Blau zu begeistern, sie mitzunehmen. Ja. Und das war unser Ansatz. Ich hoffe natürlich, dass es auch gelingt und die Besucher dann auch als Fans der Farbe Blau vielleicht dann aus der Ausstellung herausgehen.
Und am Ende lieben noch mehr Menschen die Farbe Blau.
Ich denke schon. Ich weiß nicht, was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Na, früher habe ich auch immer gesagt Blau. Ich glaube aber, dass das auch mit daran lag, dass meine Tante die Farbe Blau als Lieblingsfarbe hatte und ich das dann so übernommen habe, weil ich meine Tante so sehr gemocht habe.
Ja, aber Farbvorlieben ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Und es ist ja auch noch interessant. Also heute ist ja so, dass wir Blau ist die Jungsfarbe, Rosa ist die Mädchenfarbe, dass das noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts ganz, ganz anders war. Rosa war die Farbe für die Männer, also weil seit dem Mittelalter Rot sozusagen die Signalfarbe für Männlichkeit war. Für die Mädchen war Blau eben in Anlehnung an die Jungfrau Maria mit ihrem blauen Mantel. Und das ändert sich erst in den 1920er Jahren. Und heute scheint es ja ein Naturgesetz zu sein. Man wundert sich manchmal auch die ganzen MeToo-Debatten und. Es scheint unausrottbar zu sein. Jungs müssen Blau tragen und Mädchen rosa.